Wir hören den Predigtext aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 7. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.
So, unfallfrei. Okay, ja, das war eine Szene aus dem Paradies. Paradies, ein Ort der Ruhe, der Entspannung, der Gelassenheit, der Freude, des Überflusses. Ich war immer sauer auf Adam und Eva als Sonntagsschulkind. Ich war echt sauer. Mensch, die hatten es so gut da, alles im Überfluss, dazu nackt und schön und unschuldig. Und da müssen sie ausgerechnet von diesem dämlichen Baum essen. Meine Güte, es gab ja so viele Bäume und Früchte, was soll das? Sie konnten sich tagelang lieben, ohne dass sie jemand störte. Na, wie auch immer, aber wegen ihnen, wegen der Schlange oder wegen dem neugierigen Weib oder dem Mann, der sich zu allem überreden ließ, wegen dem Adam und Eva sind wir nicht mehr im Paradies. Meine Güte, und der Cherub steht davor, seit Weihnachten nicht mehr, ich weiß nicht genau. Aber jedenfalls war ich immer sauer und ich dachte, das hätte ich aber ausgehalten. Meine Güte, wenn ich sonst alles hätte haben dürfen, alles, was soll das mit dem Baum? So dachte ich als Schulkind. Und dann gab es die Phase, wo ich dachte, lieber Gott, was soll das mit dem Baum? Erst pflanzt du ihn, ja, sieht auch noch gut aus und gut und böse unterscheiden, das ist ja wohl nicht so krass, oder? Wieso durften sie das eigentlich nicht? Was soll das, mein lieber Gott? Hast es ja doch ein bisschen auf die Spitze getrieben, ne? Wolltest uns herausfordern. Aber du weißt doch, Eva, du weißt doch, wie die Frauen sind, hm? Hinter allem hinterher. Du musstest es doch wissen, worauf es hinausläuft. Und deswegen der ganze jahrtausendlange Ärger der Weltgeschichte. Ist es das wirklich wert, lieber Gott? Wieso musstest du uns so vorführen? Ja, so dachte ich als junger Mann. Ich dachte immer weiter. Ich hörte viele Predigten, die sagten, das ist die menschliche Hybris, schlechthin sein zu wollen wie Gott. Und ich hörte auch, wissen wollen, was gut und böse ist, ist gar nicht gut. Du musst es gar nicht wissen. Steht doch in der Bibel. Lies einfach, denk nicht viel nach. Es ist einfach Gottes Wort, das führt zu nichts. Und ich erlebte das Leben derjenigen, die so nicht viel nachdachten in der Gemeinde, sondern einfach machten und es gnadenlos durchzogen, was in der Bibel stehen sollte. Und ich dachte, Gott Jesus, das ist das, was du wolltest? Wirklich? Das kann's doch nicht sein. Das meinst du doch nicht wirklich ernst, oder? Und ich las die Bibel immer wieder neu, immer wieder neu. Und heute will ich mal versuchen, sie ohne alle diese vorgefertigten Vorstellungen zu lesen, obwohl das ganz schwierig ist. ohne Sündenfall, der steht zwar in manchen Überschriften, aber da steht nichts vom Sündenfall. Ohne die Schlange als Satan, Teufel, steht da auch nicht. Und ohne diesen pseudopädagogischen Gott. Entweder nimmt Gott uns ernst und nur dann kann ich ihn ernst nehmen, oder der Text ist wirklich zu alt und taugt nicht als Lebensgrundlage. Dann würde ich mit den toten Hosen singen, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dahin so schwierig ist. Das ist eine inzwischen in Ehren ergraute Düsseldorfer Punkband. Die reagieren trotzig auf eine Vorstellung von einem erkaufbaren oder erschleichbaren Evangelium. Sie fühlen sich absolut nicht ernst genommen und wollen deshalb lieber hier bleiben. Wir als Glaubende aber wissen, dass Gott uns ernst nimmt und deshalb sehen wir uns danach, sein Wort richtig zu verstehen. Was steht nun im Text? Also, vor unserem Predigttext wird erzählt, wie Gott alles für den Menschen einrichtet. Er formt den Menschen, haucht ihm Leben ein, pflanzt einen Garten Eden und setzt den Menschen da rein. Gott beauftragt, er schafft Gemeinschaft. Der Garten Eden im Bibel ist ja ein Bild für eine Urgemeinschaft, eine Ureinheit von Gott und Mensch. Wie eine Plazenta, wie die Gebärmutter umgibt der Garten Eden den Menschen. Das erste Menschenpaar. Und Gott sorgt für sie und begegnet ihnen auch dort. Was wir nicht hören in dem Text, ist vom Leben im Paradies. Ja, wie war es da so? Wir würden gerne mal so eine Doku-Soap sehen von dem täglichen Leben im Paradies. Aber darüber steht nichts da. Warum steht da nichts? Das hat seinen Grund. Für keinen Menschen gibt es ein Leben im Paradies, nur jenseits davon. Dann nicken wir Bibelleser. Vor dem Sündenfall war ja alles prima ballerina und dann log der Satan und die Frau aß die Frucht, verführte den Mann und dann war alles verspielt, oder? Nun, wie wäre es aber, wenn der Text ganz anders zu verstehen ist, als wenn man solcher Art oberflächlich den Text liest? Eva ist nämlich nicht einfach ein Name einer Frau wie Marlies oder Hannelore, sondern bedeutet Mutter des Lebens. Hava steht da im Text. Und Adam, ja, mit Adam, da ist noch was Besonderes. Adam ist nicht der Name des ersten Menschen, sondern bedeutet ganz einfach der Mensch. Das heißt nämlich nicht Adam, sondern Adam. Adam spricht man es aus. Ha-Adam steht dort in der Bibel. Man betont auf der zweiten Silbe, wie auch im Arabischen und da in den semitischen Sprachen, Adam. Ha-Adam. Was meint ihr, wie oft kommt das Wort Ha-Adam im Alten Testament vor? Wie oft? Schätzen, bitte reinrufen. 10, 20, 30, 40, 50, 100 war da. Wie bitte? 12? Noch was? Wie oft? 1000? Bisschen zu viel. Also das Wort Ha-Adam kommt in der Bibel 560 Mal vor. Im Alten Testament, 560 Mal und nur 6% davon in der Genesis-Geschichte. Also, es ist also tatsächlich nicht hier der erste Mensch mit seinem Namen gemeint, sondern der Mensch, wir alle. Wir sollten die Bildersprache der Genesis nicht kaputt machen, indem wir sie wörtlich nehmen. Denn dann können wir sie nicht verstehen. Wir können sie nur verstehen, wenn wir sie nicht wörtlich nehmen. Wir verlieren dadurch nicht Genauigkeit, sondern gewinnen Tiefe. Die Sprachbilder dienen zur Beschreibung von etwas Unbeschreiblichem. Ja, nachdem ich auf diese Weise euch eure Deutungssicherheit genommen habe, fangen wir nochmal an mit dem Inhalt des Textes. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Böses aber darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, musst du sterben, das sagt Gott. Jetzt mal ehrlich, zu meiner Frage der Kindheit zurück. Was ist so gut daran, so schlimm daran, Gut und Böse unterscheiden zu können? Ist es nicht sogar lebensnotwendig? Ist es nicht weise? Was ist das für ein merkwürdiges Gebot? Kann denn Weisheit wirklich Sünde sein? Mit diesem Gebot ist schon viel pädagogischer Schindluder getrieben worden. Gegen die Aufklärung, gegen die Wissenschaft, gegen Studium. Wir hörten das eben so ein bisschen heraus. Man sollte auch gar nichts lesen außer der Bibel, ist mir passiert, noch in meiner alten Gemeinde. Das ist sicher Unsinn, denn wer glaubt, muss seinen Glauben ja auch denken können. Er braucht ein Handwerkszeug dazu, seinen Glauben zu denken. Die Bibel, die ist da übrigens großzügig. Sie verarbeitet viele Texte, die es vorher schon gegeben hat oder parallel zu den Zeiten. Und die Anordnung, die Bearbeitung dieser Texte, das ist dann das wahre Wort Gottes und das gibt uns dann den richtigen Einblick. Wenn man den Text wie eine geschichtliche Begebenheit liest, dann verwirrt er total. Okay, der Mensch ist sterblich, das haben wir jetzt und auch Eva, die Mutter des Lebens, begriffen. Aber was hat das Sterben eigentlich mit der Weisheit zu tun? Wieso wird man sterblich, wenn man von der Frucht der Weisheit gegessen hat? Kompliziert. Was sagte die Schlange wirklich? Sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werdet und dass ihr wie Gott sein und Gut und Böse erkennen werdet, sobald ihr davon esset. Okay, prüfen wir doch mal diese Werbebotschaft der Schlange. Was die Schlange ankündigt, sind sonst im Alten Testament durchweg positive und erstrebenswerte Ausdrücke. Und es gibt kein Anzeichen, dass das hier anders gemeint ist. Wenn wir den Text mit Hilfe der Bibel auslegen wollen, und so soll man ja vorgehen, dann fällt ein positives Licht auf diese Baumfrüchte. Wem die Augen aufgehen, das ist in der Bibel jemand, der wach und lebendig ist oder eine bessere oder tiefere Einsicht hat. Und dann sagen andere, okay, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Stimmt. Eine Situation richtig einschätzen zu können, das kann ja lebensrettend sein. Eine der positivsten Wertungen erhält dieser Wunsch in der Szene, wo Salomo, der Sohn des großen König Davids, im Traum einen Wunsch frei hat. Und was steht dann in 1. Könige 3,9? So gib deinem Diener ein Herz, das hört, damit er deinem Volk Recht verschaffen und unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Da ist es wieder. Und stockt der Atem. Greift Salomo hier zum Baum der Erkenntnis? Was wird Gott jetzt machen? Aber nein, da steht geschrieben, und dass Salomo eben darum gebeten hatte, war gut in den Augen des Herrn. Uff. Also das ist nicht so einfach zu begreifen, warum das erste Gebot in der Bibel mit dem Tod bedroht wird, aber der Gegenstand des Gebotes offensichtlich als erstrebenswert dargestellt wird. Was soll das? Es kommt noch härter. Ich löse es noch nicht auf. Wie viele wissen, gibt es neben diesem Paradiesbericht noch eine andere Ursprungsgeschichte in der Bibel, die Schöpfungsgeschichte. Diese Schöpfungsgeschichte steht zwar am Anfang, also vor dieser unserer Geschichte, ist aber jüngeren Datums als die Paradiesgeschichte. Sie wurde auch von ganz anderen Leuten geschrieben, wahrscheinlich von Priestern im babylonischen Exil 500, 600 vor Christus. Die Zusammenstellung dieser zwei Geschichten, das haben wiederum ganz andere gemacht. Das waren so Redakteure. Ja, und dann war das Gottes Wort. Ja, genau. Diese Zusammenstellung dieser Geschichten, das ist eine geniale, von Gott inspirierte Zusammenstellung, sein Wort. Nicht nur eine Zusammenstellung, sondern auch eine Gegenüberstellung. Gottes Wort in dieser anderen Geschichte heißt, jetzt lasset uns Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und dann in der Paradiesgeschichte hören wir am Schluss, sieh, der Mensch ist geworden wie unser eins, dass er Gut und Böse erkennt. Oh Mann. Also ich fühle da so eine Spannung. Wenn ich das ernst nehmen soll, dann hört sich das ja so an, als ob der Mensch durch sein unbotmäßiges Verhalten am Baume so geworden ist, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Ich brauche jetzt mal eine Weisheitsfrucht, also um das zusammenzukriegen. Sterblich bin ich ja schon. Okay, also jetzt müssen wir nochmal hingucken. Wir müssen sortieren, was in der einen Geschichte steht und was in der anderen Geschichte steht und das weise aufeinander beziehen. In der einen, der Schöpfungsgeschichte, wird von der Weisheit ganz neutral und eigentlich positiv geschrieben, optimistisch, unproblematisch. Und in der anderen, der Paradieserzählung, wird die Weisheit problematisiert zum Gegenstand der Trennung von Mensch und Gott. Was ist es denn nun? Aber wenn wir das wirklich ernst nehmen, die Konfiguration dieser Geschichten, dann fällt uns auf, dass die zweite Geschichte durchaus eine Interpretation der ersten sein könnte oder ein Kommentar, ein Aspekt, ohne die eine Geschichte gesehen missdeutbar bleibt. Es gibt offensichtlich eine Ambivalenz der Weisheit. Das wollen uns die Genesis-Autoren mit Gott zusammen sagen. Und das hörte man ja eben auch aus dem Korinther-Text, der vorgelesen wurde, die Ambivalenz der Weisheit, die Kehrseite. Ja, was will ich euch jetzt damit sagen? Jetzt habe ich euch verwirrt gemacht mit den verschiedenen Geschichten, aber ich will es noch zusammenführen. Und ich bin ja gerade erst mal bei der Hälfte meiner Predigt. Erkenntnis von Gut und Böse. Das muss man erst mal aus dem Hebräischen übersetzen. Ich bin ja ich kann kein Hebräisch, aber man kann heute alles nachlesen und nachhören. Erkenntnis, das hat in den letzten Jahrhunderten eine mehr intellektuelle Bedeutung gewonnen, dass man also etwas mit dem Verstand erkannt hat. Aber Bibelleser kennen dieses andere Wort erkennen in der Bibel, was im Sinne von miteinander schlafen gemeint ist. Das deutsche Miteinander schlafen ist dabei eine sehr unglückliche Bezeichnung, finde ich, einer Tätigkeit, bei der man ja meistens hellwach ist. Da ist das Wort erkennen in der Bibel eigentlich besser. Es ist zwar heute, wie gesagt, intellektuell angehaucht, aber Zu Luthers Zeiten bedeutete das einfach vertraut werden. Ja, ich werde etwas vertraut, ich werde berührt von etwas oder von jemandem. Und so ist das ja auch beim Sex. Man wird vertraut, man baut Bindung auf. Stichwort Oxytocin. Das Bindungshormon wird dann ausgeschüttet. Erkenntnis von Gut und Böse. Was ist hier mit gut gemeint? Gut meint hier nicht das moralisch Gute. Im Sinne von, wie man heute sagt, Schimpfwort Gutmensch, ja, jemand, der sich um die Moral der Gemeinschaft kümmert. Nein, gut heißt, was mir gut tut, was mir wirklich gut tut. Man sagt ja auch, nimm diese Medizin, das wird dir gut tun. Oder nimm dir einen heißen Tee jetzt in den Tagen, das tut dir gut. Und böse, ja, das ist mal eine ganz schlechte Übersetzung von Luther. Böse hat ja auch eine moralische Konnotation, aber er hätte besser übersetzt gut und schlecht als Gegensatz. Es ist gemeint, was schlecht für mich ist, was eben nicht gut ist, was mich langfristig schädigt, was das Leben schädigt. Immer noch steht dieser weiße Elefant im Raum, seht ihr noch? Die Frage, warum gibt's überhaupt das Verbot, davon zu essen? Und warum gibt es überhaupt diesen Baum mit diesen Früchten im Paradies? Ist das eine Gehorsamsprobe, so wie Kant und Schiller es meinten? Nee, ist es nicht. Die Botschaft des Textes ist ein ganz andere. Dieses Verbot, müssen wir wissen, gehört unbedingt in diesen Text hinein. Gott ist aber eigentlich kein Spielverderber und macht unpassende oder zu überholende Einschränkungen. Nein, es ist das einzige Verbot in diesem Text und das gehört unmittelbar organisch hinein. Und da will ich mich nähern durch ein Wort, was wir eben hatten, was offensichtlich das Ende der letzten Predigt war. Die Furcht Gottes ist die Anfang der Weisheit oder die Grundlage der Weisheit. Die Furcht Gottes, heute würde man sagen, der Respekt, die Rücksicht, die Rückbesinnung. So verstehe ich das Verhältnis von Mensch und Gott in dieser Paradieserzählung. Warum soll der Mensch nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten? Der Mensch lebte in einer Beziehung mit Gott dort. Und wenn du in einer Beziehung leben willst, dann ist das nur möglich, wenn du den Schöpfer auch Schöpfer sein lässt, dort im Paradies. Es ist wie mit deiner Beziehung zu deinem Partner. Die Beziehung kann nur gelingen, wenn du berücksichtigst, dass du eine Beziehung hast. Denn du bist dann nicht mehr absolut frei. Dein Partner ist überall dabei. Und dann verbietet sich einfach einiges. Nicht er verbietet es dir, sondern es verbietet sich. Ihr kommt nach Hause, du schließt auf, es verbietet sich, dass du die Tür hinter dir zumachst, denn du lässt ihn noch rein, du berücksichtigst ihn. Eine ernsthafte Beziehung geht nur mit Rücksicht. Und jede Beziehung lebt von etwas. Und wenn du das kaputt machst, von dem die Beziehung lebt, dann ist die Beziehung kaputt. Und dann stirbt auch etwas in dir. Es ist keine Drohung, sondern die Aufklärung darüber, was dich in der Schöpfung am Leben hält. Was ist nun dieser Baum? In der altorientalischen Bildersprache drückt dieser Baum den Unterschied aus zwischen Geschöpf und Schöpfer. Denn vertraut mit dem, was dir langfristig gut tut, ist nur dein Schöpfer. Das ist also quasi Gottes Baum. Das ist Gottes Baum. Allein Gott weiß letztendlich, was gut und schlecht für unser Leben ist. Es ist sein Job, er ist der Schöpfer. Man braucht immer die Perspektive von außen, vom Schöpfer her, um zu wissen, was gut für das Geschöpf ist. Das weiß nur, der das Leben schuf, der selber das Leben ist. Natürlich gibt es super gute menschliche Erkenntnisse über das Leben, die Pädagogik, Aufklärung, Wissenschaft, Navigationsgeräte. Aber im tiefsten stehen wir immer im Leben, nicht über dem Leben. Über dem Leben steht der Schöpfer. Und was ist die Sünde, die bei Luther als Überschrift über diesem Kapitel steht? Sünde ist, wenn der Mensch mehr sich vertraut als seinem Schöpfer. Ich weiß ja wohl am besten, was gut für mich ist, sagt man. So ist das nicht, jedenfalls oft nicht. Daher dieses Verbot im Paradies, es ist unbedingt nötig im Paradies, dass Gott uns darüber aufklärt, denn sonst können wir als seine Geschöpfe im Paradies nicht leben, in der Plazenta. Deshalb ist der Spruch von vorhin so gut, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Ist ja nicht gegen die Weisheit gerichtet, sondern mit der Furcht Gottes als Überschrift. Das ist die Grundlage. Ohne die ist jede Beobachtung, die du im Leben machst, gar nicht einzuordnen. Der Schöpfer kennt dich ja selber besser als du selbst. Er hat gute Absichten mit dir. Er will dir zu einem Leben in voller Erfaltung verhelfen, so wie es im Johannesbrief steht. Er gönnt dir jeden Spaß und schenkt dir voll ein. Und warum stirbt man, wenn man von diesem Baum isst? Ja, du mutest dir zu viel zu. Die Gottesfrüchte sind wie eine Büchse der Pandora. Du erhebst dich über dein Geschöpfsein. Und warum muss der Baum da stehen? Ja, okay, das gehört dazu. Zu deiner Beziehung zu Gott gehört, dass Gott da auch seinen Baum hat. Also das Verbot ist eine Wohltat für den Menschen im Paradies, weil er dort bewusst Ja dazu sagen, dass er verstanden hat, dass Gott diesen Garten der Möglichkeiten geschaffen hat und dir nicht zumutet, im Paradies nach Sinn und Zweck zu suchen. Und heute? Jetzt kommt der Gesamtabschluss und vielleicht das Wichtigste für heute. Was machen wir nun damit? Es ist ja nun gelaufen. Es steht fest, dass wir gegessen haben von der Frucht der Erkenntnis. Das ist auch der Bibel voll bewusst und das ist auch Gott voll bewusst. Es lässt sich auch nichts zurückdrehen in paradiesische Zustände, in die Zeit der Unschuld, wie man so sagt. Wir müssen damit klarkommen, dass es keinen Zustand kindlichen Unwissens mehr gibt. Und deshalb macht dieses Verbot außerhalb des Paradieses auch keinen Sinn. Und deshalb hören wir so viel Gutes über gut und schlecht unterscheiden im folgenden Alten Testament. Das Verbot beschrieb nur die Beziehung im Paradies. Wir müssen aber, daraus ergibt sich ja jetzt nicht nur einfach, dass wir jetzt endlich mehr wissen als im Paradies, wo wir das alles nicht wissen brauchten, wie das Kind in der Plazenta? Nein, jetzt müssen wir es uns erarbeiten und wir haben Verantwortung für das, was wir erkennen. Das ist das Bild mit der Nacktheit, die den zwei Menschen da plötzlich bewusst wird. Ja, ist es wirklich, da kommt dann die Moral und die Kultur in das Menschenleben. Ist es wirklich gut, alles von mir zu zeigen in der Öffentlichkeit? Oder sollte man nicht einiges für den privaten, den vertrauten Bereich reservieren? Das könnte man heute für den Bereich der sozialen Medien auch folgern, wo nicht nur das Äußerliche, ja auch das Mentale sich entblättern, fröhliche Urstand feiert. Die Leute erzählen alles, auch das, was man gar nicht wissen will. Man nennt es Oversharing, übermäßiges Teilen vom Privaten. Jetzt habt ihr wieder einen Begriff gehört, mit dem ihr angeben könnt, Oversharing. Aber Gott, der Schöpfer, hat nichts gegen Wissen um Gut und Schlecht. Das haben die Beispiele aus der Bibel gezeigt. Da gibt es noch viel mehr dafür. Denn das brauchen wir jetzt außerhalb des Paradieses. Innerhalb brauchten wir das nicht. So weiß es auch der Psalmdichter, denn es heißt da, und das haben wir heute Morgen auch gehört, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Vers klingt jetzt auf einmal ganz anders, ja? Nicht nach Verdammnis, sondern nach Einsicht. Und das ist so eine richtige Fortsetzung der Paradiesgeschichte. Aber immer noch sind wir in der Lage, uns den Tod zuzuziehen durch falschen Gebrauch unseres Wissens. Und das gilt nicht erst seit Erfindung der Atombombe. Meine Botschaften aus diesem Text an euch. Es ist meine Botschaft. Ich weiß nicht, ob es Gottes Botschaft ist. Das müsst ihr entscheiden. Letzte Seite. Ein Teil gesellschaftlicher Natur. Das Paradies, das war ja der Garten, den wir bebauen und bewahren sollten. Und auch wenn wir wissen, dass in der Natur Hauen und Stechen herrscht, durch unsere Gier ist das Paradies, was wir hatten, von Ruin bedroht. Gottes Schöpfung wird zerstört. Wir können das schon gar nicht mehr hören. Wir benötigen seine Weisheit und politische Durchsetzungskraft weiter am Auftrag des Bebauens und Bewahrens nicht daran schuldig zu werden. Auf vielen Konferenzen hat es bisher nicht geklappt. Glasgow war auch wieder so ein Schritt, aber nicht der ganze Schritt, den wir brauchen. Aber fangen wir doch einfach selber damit an. Es fehlt überall an Erkenntnis von Gut und Schlecht, trotz der Religiosität der Leute oder manchmal hat man den Eindruck, wegen ihrer religiösen Blindheit. Menschen werden aufgrund ethnischer oder religiöser Zuordnung wahllos ermordet und wir möchten rufen, Herr, schmeiß Hirn von Himmel, beziehungsweise pflanz mehr Erkenntnisbäume. Zweiter Teil, persönlicher Natur. Heilige dein Streben nach Erkenntnis. Sei dir gewiss, nimm es ernst, unterdrücke es nicht. Und das geht mit Bibelerkenntnis ja erst richtig los. Mach sie dir vertraut. Lass dich berühren von der Bibel. Denn wer nicht lebenslang Schüler des Wortes bleibt, der reitet jeden auswendig gelernten Bibeltext auf dem Rücken des damit Gebrandmarkten zu Tode. Ich habe nichts gegen auswendig gelernte Bibelverse, könnten wir doch mehr davon. Aber sie immer neu lesen, das ganze Leben lang, sie erschmecken, sie erkennen wollen, das ist noch viel wichtiger. Da steckt viel mehr Tiefe drin, als wir so denken. Aber auch die Wissenschaft. Glauben ist natürlicherweise kein Feind der Wissenschaft. Sei dankbar, was der Fortschritt der Medizin, der Technik, der Geisteswissenschaft uns gebracht hat. Aber berücksichtige die Grenzen dieser Erkenntnis, die darin enthalten sind. Und gute Wissenschaft macht uns auf ihre eigenen Grenzen aufmerksam. Sei deshalb misstrauisch, wenn dir versprochen wird, irgendetwas brächte dich ins Paradies zurück. Das schafft keine Wissenschaft. Das schafft auf der anderen Seite aber auch kein sogenannter Gottesstaat. Wir bleiben insofern immer hier, mit den tosenden Hosen gesprochen. Weitere Botschaft. Lebe einfach im Vertrauen. Wenn du Fragen ans Leben hast, dann geh ins Gebet. Denk ruhig nach. Frag Leute mit Ahnung vom Fach und dann entscheide du. Es geht nicht anders. Die Paradiesuhr ist nicht zurücknehmbar. Aber Gott, und das sei zum Schluss gesagt, Gott will unser Vertrauen zurückgewinnen, will uns ein Stück in seine Gemeinschaft zurückholen. Er will uns heilen von unserer Urwunde. Er will uns liebensfähig machen, uns und den Mitmenschen gegenüber. Deshalb sandte er Jesus Christus. Und das ist so gut. Amen.